Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch. Denn ohne euch würde es Achtsam auch nicht geben, weil wir machen ja Achtsam zusammen. Und wir beantworten natürlich auch eure Mails und wir machen auch gerne die Themen, die ihr uns vorschlagt. Habe ich neulich gelesen von einem Hörer, der gesagt hat, na sowas, Achtsam ist ja keine Einbahnstraße. Das fand ich lustig, weil es tatsächlich so ist, dass wenn ihr uns Vorschläge schickt, dann prüfen wir die, wir lesen die, wir gucken, ob es da was gibt. Natürlich können wir nicht jeden Vorschlag tatsächlich auch in die Welt setzen als Podcast-Folge, weil manche eignen sich einfach nicht. Oder da gibt es nicht genügend Studien. Oder es gibt zwar Studien, die sind aber nicht so besonders gut. Oder das Material ist nicht gut. Oder die Quellen sind nicht gut. Ne? Du prüfst ja dann die Quellen. Und manchmal entscheidest du ja auch, Mai Höeng, nö, das passt gerade nicht. Ne?
Ja, also wenn es zu, wie du das schon genannt hast, also das sind so unsere Kriterien. Oder es reicht nicht für eine Folge. Manchmal sind Themen auch so groß, es ist dann so schwer, das herunterzubrechen. Weil wir müssen da ja, wir wollen die richtige Balance finden. Ne?
Genau, das ist nur so zur Erklärung. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr mitmacht und immer wieder beitragt und eben dazu beitragt, dass dieser Podcast das ist, was es ist. Ganz kurz nochmal, ich stelle uns vor, falls jemand gerade unsere Folge hier hört und uns vorher noch nie gehört hat. Uns gibt es ja schon seit fast 5 Jahren. Wir von Achtsam sind einmal Dr. Mai Höeng Nguyen. Sie ist Therapeutin, Verhaltenstherapeutin, Psychologin und auch, ja, ich benutze dieses Wort, Achtsamkeitsexpertin, weil sie auch Achtsamkeit praktiziert, darüber liest, aber es auch tatsächlich seit Jahren jeden Tag selbst tut. Und am Ende einer jeden Folge gibt es eine Übung von Mai Höeng. Da freue ich mich jedes Mal schon sehr drauf, weil wir Achtsamkeit ja auch praktizieren wollen und nicht nur theoretisch darüber sprechen wollen. Und ich bin Diane Hielscher. Ich bin Moderatorin, Keynote-Speakerin, Gründerin. Und wir beide treffen uns hier immer, um mit euch Achtsamkeit zu entdecken. Wir lernen ja auch ganz viel voneinander. Wir tauschen uns aus. Wir lernen von euch. Und die Linda, die hat gesagt, mach doch mal was übers transgenerationale Trauma. Das haben noch ein paar mehr gesagt. Also es gab 1, 2, 3, 4 von euch, die gesagt haben, hey, das würde uns interessieren, Mai Höeng. Und deswegen hast du dich da jetzt mal dran gesetzt, ne, an dieses Thema, was ja, ich sag mal, ein schweres Thema ist.
Ja, und es ist auch sehr, sehr groß. Es gibt viele Perspektiven dazu. Aber wie immer habe ich wieder ganz viel gelernt, bin wieder total inspiriert und hoffe natürlich, dass dieser Funken auch auf euch so rüberspringt.
Dann fangen wir mal an, direkt natürlich, wie immer, mit der Definition. Was versteht man denn unter transgenerationalem Trauma?
Also man bezeichnet damit die Übertragung von belastenden Erfahrungen aus einer früheren Generation auf die nachfolgende Generation. Also das können nicht vollständig verarbeitete traumatische Erfahrungen sein, die dann in der Nachfolgegeneration zu einer Form von psychischen Belastung führt. Das kann eine posttraumatische Belastungsstörung sein, muss aber nicht. Und wissenschaftlich wurde dieses Phänomen bei Kindern von Holocaust-Überlebenden untersucht. Und ja, die Beobachtung hat sich dann immer wieder gezeigt, dass diese Kinder von stark traumatisierten Eltern selbst dann Symptome beispielsweise einer Traumatisierung zeigten, obwohl sie selbst nicht dieses Trauma erlitten haben.
Faszinierend. Woran erkennt man das dann? Also welche Symptome zeigen sich?
Das ist wirklich ein breites Spektrum. Das können wirklich so Angststörungen sein wie Panikattacken, auch angehäufte Schuld- und Schamgefühle, Albträume oder auch körperliche Symptome wie Schlafstörungen, andere psychosomatische Beschwerden, eine sehr starke innere Unruhe, so eine, wir nennen das Hypervigilanz, wenn man ständig so sich erschreckt und immer so wachsam ist, ne? Auch Störungen in der Emotionsregulation, aber auch unspezifische Beschwerden wie so ein starkes beeinträchtigtes Selbstvertrauen, ein gestörtes Sozialverhalten. Aber was wesentlich ist, ist, dass es für dieses Leiden, diese Leidzustände keine ausreichende Erklärung in der eigenen Biografie gibt, sondern was ganz wichtig ist, ist da die Familiengeschichte. Und auch hier an der Stelle, nur eine innere Unruhe heißt ja jetzt noch nicht, dass ihr auf jeden Fall ein transgenerationales Trauma habt. Es ist die Kombination und dass es sich so nicht erklären lässt. Und wenn man dann aber in die Familiengeschichte guckt, dass da ein traumatisches Ereignis vorlag.
Wie gesagt, seit Jahren gibt es uns ja schon. Das heißt, wir sprechen hier in Achtsam schon immer über innere Unruhe, Angst, Panik, verschiedene Dinge. und wie wir damit umgehen können, wie wir achtsam reinhorchen können, wie wir achtsam aber auch sogenannte Stressoren wahrnehmen und ja, vielleicht beseitigen können, wie wir das alleine machen können, aber natürlich auch mit Hilfe, zum Beispiel in einer Therapie. Es gibt verschiedene Arten von Therapien, da haben wir ja auch schon viele Folgen drüber gemacht. Und da einmal hinzuschauen, heißt nicht, dass das die einzige Antwort ist. Also so wie Mai-Hung ja eben auch schon gesagt hat, wir wollen da immer wieder drauf rumreiten, dass wir natürlich keine Therapeutinnen für euch sind. Also Mai-Hung ist nicht eure Therapeutin in diesem Podcast, sondern das ist ein Informationsangebot und deswegen geht es immer nur darum, ja, dass wir euch inspirieren und Wissen an die Hand geben wollen und dieses Wissen könnt ihr nebenbei hören. Nebenbei, wenn ihr gerade irgendwas anderes macht, ne, dafür sind Podcasts ja da, dass ihr Ideen bekommt und vielleicht denkt, ah, interessant, wusste ich vielleicht noch nicht, da gucke ich mal genauer hin. Das heißt aber, nur um das nochmal zu unterstreichen quasi, nicht zwingend, dass das bei euch der Fall ist, aber es kann sein. Du hast auch, was wir immer wieder machen, auch einen Buchtipp dabei.
Genau, ich habe einen Buchtipp, der Titel heißt Ererbte Wunden heilen von Katharina Drexler und ich habe da Beispiele jetzt rausgebracht, um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen, was das denn bedeuten kann, so ein transgenerationales Trauma. Also ein Fallbeispiel, die Frau M., deren Mutter die Bombardierung Dresdens überlebt hatte, geriet in Panik, sobald Sirenen ertönten, auch wenn sie wusste, dass es sich um einen Probealarm handelt. Also das kann sich zum Beispiel so zeigen, also in Form von so Flashbacks. Oder eine Frau K., sah sich außerstande, Essen wegzuwerfen, selbst dann nicht, wenn es schon total ungenießbar war. Sie war selbst zutiefst irritiert hierdurch, weil sie eigentlich nicht zu solchen irrationalen Handlungsweisen, Geiz oder irgendwie Vermüllung neigt. Aber durch diese gemeinsame Arbeit, das Aufarbeiten dieses transgenerationalen Traumas, stießen sie dann darauf, dass der Vater als Siebenjähriger den deutschen Hungerwinter 1946-47 nur knapp überlebt hatte. Und nach dieser Verarbeitung des Traumas durch ihren verinnerlichten Vater war diese Patientin dann wieder in der Lage, auch verdorbene Lebensmittel wegzuwerfen. Also, dass ihr so ein Bild habt, was das denn bedeuten kann.
Aber wie werden denn Traumata überhaupt an weitere Generationen weitergegeben, frage ich mich. Also ist das irgendwie was Biochemisches oder ist das was, was im Verhalten liegt oder beides?
Genau. Also Spoiler, beides, aber das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel über das Verhalten, also die soziale Interaktion, also nonverbal, ne? Gestik, Mimik, Blick, Stimme, Schweigen der Eltern, die Erzählung, auch die Weitergabe von Emotionen wie Schuld, Scham oder Wut oder auch wenn die Eltern bestimmte Verhaltensweisen vermeiden. Und oft ist es ja so, wenn die Eltern selbst etwas Traumatisches erlebt haben, dann wollen sie das auch fernhalten, nicht darüber sprechen, über dieses schwierigen Thema. Aber Kinder, die kriegen ja alles mit und füllen dann diese Lücke mit ihrer eigenen Fantasie. Und in diesem Buch von der Katharina Drexler, Ererbte Wunden heilen, die vergleicht das, sie hat so Bilder von so zwei Drachen. Ein Drache, der ist so mit Buntstiften total bunt gezeichnet und der andere, das ist einfach nur so ein Scherenschnitt und einfach komplett schwarz. Und sie sagt, der Drache wird nicht nur sichtbar, wenn sein Inneres bunt ist, auch als Scherenschnitt können wir ihn erkennen. Also auch wenn nicht offen darüber gesprochen wird, Kinder kriegen das ja trotzdem mit. Ne? Also einmal über diese Interaktion oder auch übers Schweigen, wenn Kinder beobachten. Es gibt noch andere psychologische Erklärungen, beispielsweise aus dem familiensystemischen Modell. Familie wird als System betrachtet, also in der Familientherapie, es ist systemische Therapie, und wobei alle Mitglieder in Wechselwirkung miteinander stehen. Also sobald zum Beispiel ein unverarbeitetes Trauma geschieht, würde das auf alle einwirken. Und das kann so aussehen, dass zum Beispiel Eltern ganz ungesund irgendwie abhängig gegenüber ihren Kindern sind, damit sie sich selbst irgendwie stabil fühlen. Aber auch die Kinder versuchen dann, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Und das kann dann dazu führen, dass die dann unverhältnismäßig so eine Fürsorge gegenüber, entweder die Eltern gegenüber den Kindern haben, aber auch die Kinder sich sehr um die Eltern kümmern. Wir nennen das Parentifizierung. Und es entwickelt sich dann so eine ganz ungesunde Loyalitätsbindung und das beeinträchtigt dann die Kinder in ihrer Entwicklung und das kann wirklich auch generationsübergreifend gehen und sich weiter perpetuieren, also immer wieder wiederholen und so wird das zum Beispiel erklärt.
Also dadurch, dass die Eltern quasi, um in diesem Beispiel zu bleiben, Traumata erlebt haben, könnte es sein, dass die Kinder sich um ihre Eltern in irgendeiner Art und Weise kümmern? Ist das so gemeint?
Genau, richtig, ja.
Okay,
ja.
Oder dass sie Dann werden sie sehr, sehr früh erwachsen quasi, weil sie in diese Fürsorgerolle schlüpfen automatisch, weil eben die Eltern vielleicht das nicht so gut können aufgrund der Traumata. Ich versuche das nur quasi mit meinen eigenen Worten nochmal zu erklären, damit ich sicher gehe, dass ich das auch verstanden habe.
Ja, und auch dann natürlich, weil so ein Kind kann sich ja eigentlich gar nicht um eine erwachsene Person kümmern und ist ja ständig dann in dieser Überforderung und wird ja auch später dann oft in dieses alte Überforderungsgefühl reinrutschen oder sich tatsächlich auch immer wieder überfordern und schwere Aufgaben suchen als erwachsene Person. Und dann wiederholen sich quasi diese Verhaltensweisen. Aber es gibt noch andere Erklärungsmodelle. Beispielsweise aus einer bindungstheoretischen Sicht ist es so, dass der Erziehungsstil von traumatisierten Eltern oft verändert ist, weil sie selbst so sehr in Not sind, dass ihre Fähigkeit eingeschränkt ist, ihre Kinder angemessen wahrzunehmen. Das kann sein so ein Mangel an Empathie und Nähe oder auch emotionaler Verfügbarkeit, wodurch dann nicht so eine sichere Bindung aufgebaut werden kann. Und wichtig auch hier ist es so, das sind alles nur Zusammenhänge. Es ist nichts Kausales. Das bedeutet nicht, aha, wenn du ein Trauma hattest oder so, dann bist du eine schlechte Mutter oder so. Also es geht auch hier nicht um Schuldzuweisung, sondern einfach nur Erklärungen, wie das natürlich weitergegeben werden kann. Ne?
Ja, und immer wieder die Möglichkeit hinzuschauen, durch das, dass man das vielleicht hört, gerade an dieser Stelle, was lernt, wenn ihr wollt natürlich. Wie gesagt, das sind kleine Fensterchen, die wir hier nur öffnen können in diesem Podcast. Dann lest euch da ein. Ja, vielleicht sorgt es ja dafür, diese Folge hier, dass ihr sagt, oh, dazu will ich aber noch mehr wissen, als jetzt hier in diese Folge gepasst hat. Da gibt es auch Bücher zu. Wie gesagt, du hast ja eben schon eins mitgebracht, aber wir waren hier noch nicht fertig bei den Erklärungen. Und zwar hattest du ja gesagt, beides. Also das war jetzt quasi alles das Verhalten. Wenn wir weiterhin von diesem Weg Eltern auf Kinder gehen, ne? Dann können wir eben auch sehen an der Art, wie die Eltern ihre Kinder, als sie Kinder waren, behandelt haben, wie ihr Erziehungsstil war, dass das vielleicht von Traumata geprägt sein könnte. Es gibt aber auch noch eine biologische Erklärung.
Ja, also chronischer traumabedingter Stress kann neurobiologisch zu einem veränderten Cortisolspiegel führen. Und das zeigt sich dann auch bei den Kindern, dass die auch anders Cortisol ausschütten und auch so hypervigilant sind. Also schnell sich erschrecken oder so und schnell dann so eine Stressreaktion angekurbelt wird. Das passiert wirklich schon, wenn das Baby im Bauch ist, dass diese Stressachse sich verändert. Also das ist eine Erklärung. Und dann neuere Forschung aus der Epigenetik zeigt uns, dass da auch Trauma weitergegeben werden kann. Also die Epigenetik, die umfasst ja die Veränderung der Genaktivität, also dadurch, was für Einflüsse von außen wir erfahren. Also Umweltfaktoren könnten zum Beispiel sein, wie wir uns ernähren oder ob traumatische Ereignisse passieren. Ne? Und das verändert nicht per se die DNA-Sequenz, aber es geht darum, ob ein Gen aktiviert wird oder eben nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess und der wird auch Methylierung genannt. Man kann sich das so vorstellen, wir haben diesen DNA-Strang und an diesem DNA-Strang heften sich dann chemische Gruppen dran, Methylgruppen. Und diese markieren dann quasi, ob ein bestimmtes Gen aktiviert wird oder eben nicht aktiviert wird. Es kann also sein, dass ein Trauma dazu führt, dass ein Gen, das zum Beispiel für die Stressregulation sehr bedeutsam ist, anders arbeitet als zuvor, weil dann diese Methylgruppen da sind. Und diese Veränderung kann dann tatsächlich weitergegeben werden auf dieser epigenetischen Ebene an die nächste Generation. Und das ist wirklich, da gibt es so viel auch neuere Forschung dazu. Das ist super spannend, dass es nicht einfach so ein Ding ist, was Leute sich ausgedacht haben mit diesen transgenerationalen Traumata, sondern dass man das wirklich nachweisen kann. Und es gibt Untersuchungen beispielsweise an Fruchtfliegen. Die haben beobachtet, dass Stress dazu führen kann, dass diese chemischen Gruppen, also diese Methylierung, auf das Erbgut abgebildet wird bei Fruchtfliegen. Und diese Veränderung wurde auch an die nächste Generation der Fruchtfliegen weitergegeben. Und das beeinflusste dann auch deren Entwicklung. Und die haben Fruchtfliegen ausgesucht, weil die DNA irgendwie so 60% ähnlich ist mit denen der Menschen.
Das ist immer wieder lustig. Ja, ich weiß, ich habe das schon oft gelesen, das mit den Fruchtfliegen. Und ich denke so, okay, wir sind den Fruchtfliegen so ähnlich. Wow, interessant. Ja,
cool, oder?
Ja, total abgefahren. Aber das macht es dann leicht, an Fruchtfliegen was auszuprobieren, ne? Weil man dann eben den Vergleich hat. Aber es ist so faszinierend. interessant, weil guck mal, da kommt wieder mein gesellschaftlicher, politischer und soziologischer Blick hier auch mit rein, dass ich denke, interessant, so wie wir jetzt auch gerade unsere Welt bauen und gerade wenn man den Blick in die Nachrichten wirft, ja, also wir bauen uns jetzt gerade wieder eine neue, andere Welt und das wird unsere Gene beeinflussen und dementsprechend auch die Gene unserer Kinder. Also so wie wir gerade leben, wie wir arbeiten, wie wir Mobilität denken, wie wir essen, was wir essen, wie wir miteinander umgehen, unser Stresslevel, was ja eben auch damit zu tun hat, wie wir arbeiten gerade zum Beispiel oder wie wir wählen, wie wir politische Systeme aufbauen, all das wird auf unsere DNA in irgendeiner Weise Einfluss nehmen und dann dementsprechend auch auf unsere Kinder und die Kindeskinder und so weiter.
Ja, es ist die Umwelt, die sehr entscheidend ist. Also wir reden ja hier auch oft über Neuroplastizität. Also die Veränderung in eine Richtung kann passieren, also dass es wirklich negative Auswirkungen hat. Aber das Gute ist natürlich, und da können wir ja handeln, dass wir die Umwelt so gestalten, dass es förderlich ist, ne? Und ich habe später auch nochmal eine Studie dazu, dass Umwelt eben auch positiv sich daraus auswirkt. Kann. Aber ja, es stimmt, man muss es auch global irgendwie betrachten, also nicht nur auf einer individuellen Ebene.
Finde ich total spannend. Aber was machen wir denn jetzt? Also was ist, wenn wir jetzt quasi rausgefunden haben, okay, offenbar habe ich eine Art transgenerationalem Trauma. Wie geht man denn da jetzt vor? Also kann man das irgendwie behandeln? Wahrscheinlich schon.
Ja, also zum Beispiel negative Denk- und Verhaltensmuster, das könnte man in einer kognitiven Verhaltenstherapie bearbeiten. Also im Grunde genommen in jeder Therapieschule, die so gängig ist, auch tiefenpsychologisch fundierte Verfahren. Und das ist ja eben diese gute Nachricht. Also Epigenetik bedeutet, dass ja nicht unsere DNA total unverändert dann irgendwie ist oder so, sondern bei einer erfolgreichen Psychotherapie kann ja so eine Demethylierung stattfinden, sodass es dann zu einer Verbesserung auch der Symptome kommen kann. Und das übergeordnete Therapieziel ist dann quasi eine Integration dieser traumatischen Erfahrung der Vorgeneration in die eigene Familiengeschichte einzubinden, sodass es einfach alles Sinn macht. Also dass es wieder ein kohärentes Bild ergibt. Und wir haben ja diesen Wunsch oder dieses Grundbedürfnis nach Kohärenz, also psychologisch als Grundbedürfnis, ja. Und wenn wir dann so eine kohärente Lebenserzählung dann hinkriegen, dann findet oft schon so eine Erleichterung statt.
Dazu haben wir übrigens auch eine Folge. Guckt doch mal in unser Archiv. Also nicht nur vielleicht bei der App, die ihr benutzt, um Podcasts zu hören, sondern auf deutschlandfunknova.de. Da gibt es wirklich ein umfangreiches Archiv. Da könnt ihr in die Vergangenheit scrollen. Wir haben auch eine Folge genau zu so einer Therapie gemacht, nämlich die NET, die narrative Expositionstherapie, die das zum Beispiel macht. Also weil wir haben ja jetzt auch schon viele Folgen gesammelt in den letzten Jahren, wie gesagt. Und es gibt verschiedene Ansätze, wie man dem begegnen kann, ne? Und du hast auch das Vorgehen von Katharina Drexler, die eben das Buch geschrieben hat, ne? Ererbte Wunden heilen.
Genau. Also der erste Schritt wäre es, überhaupt einmal das so zu benennen, dass es so ein übertragenes und ein transgenerationales Trauma ist. Und das kann schon sehr, sehr erleichternd sein, weil viele Menschen sich das ja überhaupt nicht erklären können. Und ein zentrales Konzept, mit dem sie hier auch arbeitet, ist die Introjektion und die innere Bühne. Ein Introjekt, das ist ein verinnerlichter Anteil einer wichtigen Bezugsperson, wie zum Beispiel eines traumatisierten Elternteils. Es handelt sich dabei also nicht um eine reale Person, die quasi in dir drin ist, also dass du dich dann irgendwie so abspaltest und dann verschiedene Persönlichkeiten hast, nein, sondern es ist ein inneres Abbild dieser Person, das durch kindliches Erleben dann auch geprägt wird. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass es verschiedene Anteile in einer Person gibt, also wie Akteure auf einer inneren Bühne. Also wir haben ja auch schon über diesen inneren Kritiker gesprochen, also ganz oft arbeite ich auch mit dieser Stimme und oft ist es ja schon so, dass es irgendwie so ein Abbild, also wenn ich dann frage, ja, kommt Ihnen das bekannt vor, das sind dann zum Beispiel die Stimmen, also die Botschaften des Vaters oder der Mutter gewesen beispielsweise, ne? Und bei dem therapeutischen Vorgehen würde man dann weitermachen, indem man quasi sagt, okay, naja, du selbst bist ja, also die Patientin, die kommt ja jetzt nicht direkt, hast ja kein Trauma erlebt, aber ja diese Person aus der anderen Generation. Und man würde dann die spezifische Traumakonfrontation, da gibt es ja verschiedene Methoden, beispielsweise mit der NET, ja, mit dieser Person aus der Vorgeneration durchführen. Also das heißt, die Patientin wird dann eingeladen, für die Dauer einer Sitzung diese traumatisierte Introjekt als Hauptrolle auf die innere Bühne übernehmen zu lassen. Ne? Also das kann zum Beispiel sein, dass man irgendwie auch Methoden verwendet, um da so einen leichteren Zugang zu bekommen. Beispielsweise man wechselt irgendwie den Stuhl und sagt, okay, das ist jetzt zum Beispiel der traumatisierte Vater oder so, ne? Oder man nimmt Fotos nochmal von dieser Person, Kleidungsstücke und würde es dann traumatisch aufarbeiten. Und hier arbeitet Katharina Drexler mit EMDR, also Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Und tatsächlich haben wir dazu auch eine Folge. Also guckt gerne bei uns nach. Ne? Kurz für all jene, denen das noch nichts sagt. Die Wirkweise von EMDR ist ja so, bei Traumatisierungen werden Sinneseindrücke, Erinnerungen und so komplett fragmentiert, ja, und nicht richtig abgespeichert. EMDR regt die bilaterale Stimulation an, meistens indem man so Augenbewegungen macht, nach links, rechts, aber auch durch Tapping, also rechts, links irgendwie so auf die Oberschenkel beispielsweise so, ja, tappen. Und durch diese bilaterale Stimulation werden belastende Erinnerungen dann richtig verarbeitet und verlieren dann diesen Belastungscharakter. Und das würde man dann quasi EMDR mit dieser Person machen, die traumatisiert war in der anderen Generation. Und dann der nächste Schritt wäre, dass man sich auch bei diesem traumatisierten Introjekt bedankt, aber auch verabschiedet. Und dann am Ende diese Loslösung aus der Rolle und dann Rückkehr zum Ich der Patientin. Und so würde eine Behandlung aussehen.
Abgefahren, oder? Mhm. Faszinierend. Dass man quasi für die traumatisierte Person, den Vater, die Mutter, wen auch immer, vielleicht die Oma, vielleicht den Opa, quasi diese Therapie macht und dadurch dann, dass das funktioniert, total abgefahren. Das muss man wahrscheinlich aber auch selber erleben, um dadurch, um wirklich so davon berichten zu können. Ne? Also, du hast noch einen Buchtipp mitgebracht, Vererbtes Schicksal von Sabine Lück, wie wir belastende Familienmuster überwinden und unser wahres Potenzial befreien. Das große Praxisprogramm. Wie ist sie denn daran gegangen, die Sabine Lück?
Genau, Sabine Lück, sie ist auch psychologische Psychotherapeutin und systemische Familientherapeutin. Und da merkt man schon, der Zugang ist ein bisschen anders, ja. Und was ich ja eben geteilt habe, da brauchst du ja auf jeden Fall eine Psychotherapeutin, die das mit dir macht, ne, in der Therapie. Und hier, das wollte ich euch gerne nochmal mitgeben, weil das einfach auch ein Programm ist, wo ihr selbst, da sind unglaublich viele Übungen, Reflexionsfragen und so, wo ihr selbst da auch rangehen könnt oder als ersten Schritt, ne. Also wenn ihr jetzt noch nicht irgendwie eine Therapie machen wollt. Und das ist sehr praxisorientiert und auch da ist das Ziel, diese Muster und ungelösten Konflikte innerhalb eines Familiensystems aufzulösen. Und Sabine Lück und Ingrid Alexander, die haben diese Methode entwickelt, die nennt sich Generation Code. Und es geht vor allen Dingen um diese Treueverträge. Also was sie damit meinen ist, Kinder übernehmen unbewusst die Lasten und auch unerledigten Themen ihrer Eltern und auch Ahnen, um das Familiensystem wieder zu entlasten. Ja, und das ist natürlich auch sehr biologisch verankert, weil wenn so ein Kind auf die Welt kommt, das ist ja komplett abhängig von den Eltern. Und wenn das sieht, boah, meine Hauptbezugsperson ist unglücklich, ja, dann will das Kind irgendwie, also in dieser Theorie, mehr Sicherheit, Stabilität schenken oder so und hat dann quasi einen Auftrag internalisiert, ja. Und diese Aufträge und Botschaften, die können über Generationen wirken, sodass jeder Mensch quasi, so sagen sie, einen eigenen spezifischen, individuellen so einen Generationscode hat, ja. Und Ziel ist es, sich das zu bewusst zu werden. Was war denn irgendwie mein Auftrag, ne? Dieser Treuevertrag irgendwie, den ich da irgendwie mit meiner Mutter, mit meinem Vater oder sonst wem abgeschlossen habe, um das dann wieder aufzulösen. Und die arbeiten da mit Genogrammen. Also das ist quasi ein Familienstammbaum. Das benutzt man viel in der systemischen Therapie, um einzuzeichnen, wie sind die Beziehungen zwischen den Personen, zwischen den Generationen, welche Konflikte gab es, ja. Dass man die Familienstruktur versteht, die Muster, Loyalitäten oder auch wiederkehrende Themen. Aber auch dieser Gedanke, die Ahnen zu versorgen. Also in der Vorstellung werden die Bedürfnisse der Vorfahren nachträglich erfüllt. Ja. Und wie gesagt, sehr viele praktische Übungen. Und sie gibt da bei den Übungen auch immer so an, wie hoch das Triggerpotenzial ist. Also dass man weiß, boah, vielleicht ist man gerade zu belastet und kann diese eine Übung nicht machen. Und sie hat jetzt auch ein neues Buch rausgebracht, wo es auch darum geht, also Vererbtes Glück, wie Eltern direkt schon auch mit ihren Kindern, also wenn sie schon Kinder haben und sie wissen, oh, sie sind, da liegen Traumatisierungen vor, dass man es eben den Kindern nicht mitgibt, ja. Und das fand ich auch spannend.
Absolut. Oh, wow. Also das eine schließt das andere ja nicht aus, weil du eben gesagt hast, ne, vielleicht will man zuerst auch keine Therapie machen, vielleicht weiß man ja auch noch gar nicht, wo man da so steht. Also genau wie du gesagt hast, nur weil ich jetzt innere Unruhe verspüre, heißt das jetzt nicht automatisch, dass das quasi ein Trauma ist, was ich irgendwie von anderen Generationen übernommen habe. Aber vielleicht ist das der Einstieg, jetzt dieses Buch Vererbtes Schicksal, um sich da einzulesen und vielleicht mit sich selber zu arbeiten. Und im nächsten Schritt kann man dann, und wir wissen ja auch, alle unter uns. Es ist ja oft nicht so einfach, eben mal schnell eine Therapie oder einen Therapieplatz zu bekommen. Vielleicht kann man dann noch weitergehen, wenn es dann noch nötig ist. Also wie gesagt, hier immer einfach die Inspiration von uns, quasi der Erstkontakt vielleicht zum Thema, wer weiß es schon. Und dann gibt es da aber noch ganz viel Material, unter anderem auch eine Studie, die du mitgebracht hast.
Ja, das ist eine Studie, die sich mit der transgenerationalen Vererbung und die Auswirkungen von frühen Traumata bei Mäusen untersucht hat. Von Gubb et al. 2014 erschien in der Nature Neuroscience. Und die Forschenden haben bei Mäusen quasi Kindheitstraumata auch simuliert, indem sie die Jungtiere von ihren Müttern trennten. Oh, ich finde das immer so ganz, weil ich so empathisch bin. Ich finde das so schrecklich, ja. Und die Muttertiere haben sie dann auch noch zusätzlich in Stresssituationen gepackt, ja. Also zum Beispiel die Muttermäuse in kaltes Wasser geworfen.
Oh Gott.
Ganz schrecklich, also wirklich traumatisch. Und nach diesen Erfahrungen verhielten sich die Muttermäuse natürlich auffällig. Also sie waren antriebslos, gingen irgendwie größere Risiken ein und wirkten irgendwie auch gleichgültig. Also typische Anzeichen von Traumatisierung in solch einem Tiermodell. Was aber bemerkenswert war auch, dass auch die Nachkommen dieser Mäuse ähnliche Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben. Und das über mehrere Generationen hinweg, also bis in die fünfte Generation. Und die Forschenden fanden auch heraus, dass sich bei den traumatisierten Mäusen bestimmte epigenetische Marker im Blut, Gehirn und auch im Sperma verändert hatten. Als sie diese Marker aus dem Sperma isoliert haben und dann in befruchtete Eizellen von nicht verwandten Mäusen übertragen haben, zeigten auch deren Nachkommen so ein verändertes Verhalten.
Wow.
Also das spricht dafür, dass traumatische Erfahrungen tatsächlich über epigenetische Veränderungen an die nächste Generation weitergegeben werden können. Und es gibt mehrere noch Studien mit Mäusen. Es fehlen noch Studien, also aussagekräftige Studien noch natürlich bei Menschen, aber es ist sehr vielversprechend, dieser Forschungszweig.
Puh, oh, das muss ich erstmal verarbeiten, glaube ich. Du hattest aber eben ja auch schon gesagt, wir können aber auch von einer positiven Wirkung sprechen, weil ich ja gesagt habe, na klar, die Welt, die wir gerade bauen, sei es jetzt politisch, gesellschaftlich oder in unserem Arbeitsumfeld, auch familiär natürlich oder in unseren Beziehungen, dass die natürlich einen Einfluss auf unsere Genetik hat, durch eben Epigenetik und Neuroplastizität. Aber das heißt ja auch, dass das im guten Fall quasi auch gilt.
Natürlich, also wir wollen ja diese Folge hoffnungsvoll enden, ne? Also das ist ja eine Studie auch von diesen Forschenden, diese Forschungsgruppe Gubb et al. 2016 erschienen, die in der Neuropsychopharmacology, und die haben geguckt, wie eine angereicherte Umwelt auf diese Mäuse wirken kann. Und wenn man diesen Mäusen eine abwechslungsreiche Umgebung geboten hat, also beispielsweise mit Lauf, Rad, Labyrinth und ganz viel Platz zum Herumtoben, das hat die negativen Auswirkungen des Traumas tatsächlich ausgeglichen. Und das hat auch verhindert, dass die Mäuse die Folgen des Traumas an die nächste Generation weitergegeben hat.
Und genau das ist wirklich die beste Studie zum Schluss, weil genau das zeigt ja, dass wir uns selber, und da reden wir ja auch schon seit fast 5 Jahren, guck mal, ich reite die ganze Zeit drauf rum, dass es uns schon so lange gibt, weil ich auch das selbst nicht fassen kann, mein Junge.
Ja.
So lange gibt es uns schon, Wahnsinn, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Also seit Jahren reden wir nun schon darüber, dass eben das, was wir täglich tun, jede kleine Entscheidung, genauso wie bei den Mäusen, die das nicht selber entscheiden konnten leider, aber wir können das entscheiden, ja, dass das Auswirkungen hat, eben auch auf unsere Gene, auf unser Gehirn, auf unsere mentale Fitness, auf unser Wohlergehen, ne? Also wenn wir uns jetzt hier als diese kleinen Mäuse sehen, ja, geben wir uns genug Zeit und Platz zum Herumtoben. Und das meine ich metaphorisch und aber wortwörtlich, ja. Geben wir uns selber die Möglichkeit, im Laufrad, im Labyrinth oder in der Natur zu sein. Das sind jetzt nur Metaphern, ne, mit dem Laufrad oder dem Labyrinth. Es geht darum, haben wir eine eigene, anregende Umwelt für uns geschaffen, ja. Lernen wir, entdecken wir etwas, geben wir unserem Gehirn Herausforderungen, gehen wir in die Natur, umarmen wir Bäume, sind wir auch mal barfuß auf einer Wiese, gehen wir mal ins Meer oder in einen Fluss, haben wir Zeit für tiefe, gute Gespräche, für Inspiration, für Dinge, die uns wertvoll und wichtig sind, für Dinge, die in Kohärenz mit unseren Werten sind. Das sind alles Sachen, die unser Gehirn formen, die uns dann eben, so wie eben deine Studie mit den Mäusen zeigt, auch heilen können, ne?
Ja, Das ist die Hauptbotschaft, die ich wichtig finde. Und wenn wir achtsam damit umgehen, das heißt, bedeutet, das auch benennen können, in uns reinschauen können, auch in unsere Umwelt, wie wollen wir sie gestalten, dann können wir wirklich auch was verändern und sind da nicht so hilflos. Weil das ist ja oft das Problem, wenn wir nicht sagen können, was ist es eigentlich? Ich finde keine Erklärung oder ich bin dem total ausgeliefert. Diese Hilflosigkeit, das ist ja schwierig.
Also der erste Schritt ist eben die Achtsamkeit, wahrnehmen, was ist. Dann, was ich auch so schön von dir gelernt habe vor vielen Jahren, name it to tame it. Also benennen, um es zu zügeln und zu wissen, womit man es da überhaupt ja, zu tun hat. Obwohl wir das wahrscheinlich nie abschließend immer hundertprozentig wissen können, logischerweise. Deswegen ist unsere Psyche auch so ja, ein Mysterium quasi, Wunder und Abenteuer. Aber wir können uns auf die Reise begeben und da immer wieder hingucken und uns selbst beobachten und gucken, vielleicht ist es das, vielleicht auch nicht. Von uns gibt es, wie gesagt, keine Garantie, sondern nur die Information und die Inspiration und die Ideen. Also vielen Dank, Linda, an dieser Stelle auch nochmal für die Inspiration, eine Folge zu diesem Thema zu machen. Unter uns. Und wir sind ja unter uns. Ich musste ein paar Mal schlucken bei den Sachen, die du so erzählst, weil ich meine, wir haben ja alle Vorfahren, die alle irgendwas Schlimmes erlebt haben, ne?
Ja, also ich musste auch schlucken, aber ich hatte auch ganz oft so kleine Aha-Momente und dachte, wow, stimmt, da könnte ich nochmal hingucken oder das ist sehr, sehr spannend und auch ja diese Hoffnung dann einfach, dass es eben schon Menschen gibt, die sich damit beschäftigt haben, also zum Beispiel diese Bücher, aber auch diese Studien, das ist wirklich noch in den Anfängen, da wird noch vieles auf uns zukommen. Irgendwann ist ja so der Wunsch auch zum Beispiel, dass es vielleicht auch Medikamente gibt, ja, oder irgendwie andere Dinge, ganz klare Behandlungsprotokolle, die auf die Epigenetik noch mal mehr einwirken können. Also ich bin noch gespannt, was da kommen wird.
Oh Gott, da habe ich sofort die Befürchtung, dass wenn jemand denkt, er hätte ein transgenerationales Trauma, sofort irgendeine Pille einschmeißt und sagt, alles klar, easy peasy, ist alles wieder gut.
So ist es ja auch nicht mit Antidepressivum so. Ne? Man muss das sich auch behandeln lassen.
Das war nur erstmal mein erster Gedanke. Nein, natürlich. Aber das Schöne ist ja eben, sich selbst zu entdecken und achtsam hinzugucken und wahrzunehmen und ja, sich auf eine Reise zu begeben, weil ich glaube, selbst wenn man vielleicht merkt, nö, das ist es vielleicht gar nicht. Es ist vielleicht doch was anderes oder so, dann hat man auf jeden Fall trotzdem, glaube ich, eine interessante Reise zu sich selbst irgendwie begonnen und wer weiß, wo die dann endet. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Teilt die Folge wie immer gerne mit jemandem, der vielleicht daraus was ziehen kann für sich aus irgendwelchen Gründen. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung gebt. Because why not? Freut man sich immer. Dann sind wir sichtbarer auch für Leute, die uns vielleicht auch gut gebrauchen können und die Inspiration, die wir so im Angebot haben. Und was für eine Art von Übung hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe eine Meditation gemacht zum 5-jährigen Kind, haben wir wieder die Zahl 5, ja. Das ist eine Übung, die ich im Buddhismus gelernt habe und das ist eine Form, wie ich mit meinen Vorfahren in Kontakt gekommen bin. Also noch bevor ich irgendwie über transgenerationale Traumata gelernt habe, habe ich diese Meditation im Kloster geübt und ich sage das später auch noch einmal vor der Übung, aber wenn ihr gerade sehr aufgewühlt seid oder tatsächlich so ungeklärte Konflikte da sind, dann würde ich diese Übung nicht machen. Ne? Also eher, wenn ihr euch ruhig fühlt, stabil genug, ja, aber das war so mein, ist einer der Wege, wie ich damit in Kontakt komme.
Ja. Das ist ein interessanter Disclaimer. Also wie immer natürlich der Hinweis von uns, passt auf euch auf und fühlt selber in euch rein. Wenn ihr sagt, ich bin bereit dafür, ich kann das machen, ich möchte gerne ja, in Kontakt kommen mit dem, was da vielleicht ist, dann ja, macht es euch gemütlich, nehmt euch die Zeit oder ihr macht einfach die Übung später. Ihr könnt sie ja machen, wann ihr wollt. Dann wünsche ich euch dabei ja viele Erkenntnisse und Innenschau. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Liebste Community, vielen, vielen Dank. Und dir, Maihong, vielen Dank für diese inspirierende Übung. Ich bin schon sehr gespannt und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du liebevoll in Kontakt mit deinem inneren Kind und deinen Eltern im Kindesalter kommen kannst. Bitte mache die Übung nur, wenn du dich stabil genug fühlst und keine großen ungeklärten Konflikte mit deinen Eltern hast. Solltest du während der Übung bemerken, dass zu starke Emotionen hochkommen, höre mit der Übung auf und richte deine Aufmerksamkeit auf Umgebungsreize, wie zum Beispiel Geräusche und das, was du sehen kannst, um dich wieder zu erden. Ich lade dich nun ein, sanft deine Augen zu schließen oder deinen Blick entspannt auf einen Punkt vor dir ruhen zu lassen. Spüre die Verbindung deines Körpers mit dem Boden oder der Sitzfläche. Nimm wahr, wie dein Atem ganz von allein kommt und geht, ohne dass du dich anstrengen musst. Einatmend sehe ich mich als 5-jähriges Kind. Ausatmend lächle ich meinem 5-jährigen Kind in mir mit Mitgefühl zu. Als Kind sind wir spielerisch, aufgeweckt, neugierig. Manchmal sind wir auch verletzt oder ängstlich. Umarme all das, was kommt, mit Mitgefühl. Einatmend sehe ich meine Mutter als 5-jähriges Mädchen. Ausatmend lächle ich meiner Mutter als 5-jähriges Mädchen liebevoll zu. Komme in Kontakt damit, dass deine Mutter auch ein aufgewecktes Mädchen war. Vielleicht hat sie gerne Fangen oder Verstecken gespielt oder mochte es, Sandburgen zu bauen. Dieses 5-jährige Mädchen hatte aber vielleicht auch Ängste, zum Beispiel Angst vor der Dunkelheit oder Angst vor Konflikten. Lächle diesem Mädchen mit Mitgefühl zu. Jede Ein- und Ausatmung stabilisiert dich im Hier und Jetzt. Solltest du merken, dass starke Emotionen auftreten, entscheide selbstfürsorglich, ob du die Übung stoppen magst oder ob du die Augen leicht während der Übung öffnen magst. Einatmend sehe ich meinen Vater als 5-jährigen Jungen. Ausatmend lächle ich meinem Vater als 5-jährigen Jungen liebevoll zu. Komm in Kontakt mit deinem Vater. Vielleicht war er als kleiner Junge neugierig, ist gerne auf Bäume geklettert. Komm in Kontakt mit dieser Lebendigkeit und lächle diesem 5-jährigen Jungen zu, der bestimmt auch Momente der Trauer und Wut hatte. Einatmend bin ich in Kontakt mit meinem Körper. Ausatmend verankere ich mich im Hier und Jetzt. Lasse die Gefühle und inneren Bilder los und komme immer mehr in den gegenwärtigen Moment zurück. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, nährende Atemzüge und öffne sanft deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.